Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und am zweiten Mikrofon ist wie immer Markus Blaschke. Heute beschäftigen wir uns mit einem ganz, ganz spannenden Thema, nämlich mit Radioaktivität und Pilzen oder Pilzen und Radioaktivität. Das ist immer mal wieder ein Thema, speziell wenn es um Speisepilze und Belastung mit Radioaktivität geht. Markus, Tschernobyl ist nun inzwischen doch wirklich einige Jahre her. Ist das tatsächlich immer noch ein Thema oder sieht man Tendenzen, dass das Ganze zurückgeht? Und welche Speisepilze, wenn überhaupt, sind betroffen?
Ja, es ist zwar schon viele Jahre her, aber schon, wenn man die Halbwertszeiten dieser Elemente sieht, also die Zeit, die benötigt wird, bis die sich halbieren, dann weiß man, ups, das ist keine kurze Geschichte, sondern das dauert eine ganze Weile. Dazu kommt natürlich noch, dass es neben Tschernobyl auch noch andere Ausgangssituationen gibt, die man in gewisser Weise berücksichtigen muss, nämlich die natürliche Strahlung. Sicherlich ist das oftmals durch Tschernobyl ganz klar überlagert worden und es kommt sehr auf die Regionen drauf an. Insgesamt gibt es die Tendenz, dass das Ganze ein bisschen zurückgegangen ist, aber Pilze sind da halt doch was ganz Besonderes, weil sie eben in der Lage sind, Cäsium ganz gezielt anzureichern. Das gilt nicht nur für Cäsium, das gilt auch für andere Metalle, beispielsweise Schwermetalle, wodurch auch sogar man Hinweise beachten sollte, dass man nicht zu viele Pilze isst, die da betroffen sein können, weil eben auch diese Schwermetalle gesundheitliche Auswirkungen haben können. Wenn man jetzt mal anschaut, was für Arten geht es hier in erster Linie, kann man mal so ganz grob sagen, dass die Mykorrhiza, die Partnerpilze der Bäume, am stärksten offensichtlich betroffen sind. Dagegen sind viele Arten, die als Holzzersetzer bekannt sind, deutlich weniger stark von dieser Akkumulation von Cäsium betroffen. Also so mal so ganz grob Grenzen aufzuzeigen, haben wir auf der einen Seite bekanntermaßen vor allem zum Beispiel die Marone als einen Pilz, der sehr stark aggregiert, und auf der anderen Seite einen Zersetzer von Streu, dem größten heimischen Pilz, den wir haben, dem Parasol. Da liegen die Werte ganz, ganz gering. Und man kann das auch übertragen auf gezüchtete Arten. Da handelt es sich ja meistens um Zersetzer. Da haben wir also relativ wenig Belastungen. Also im Supermarkt der Champignon oder der Austernseitling, die sind so gut wie gar nicht betroffen.
Okay, dann hängt das unter Umständen damit zusammen, dass Mykorrhiza-Pilze natürlich, sag ich mal, im Boden wachsen und Streuzersetzer und auch Holzzersetzer ja ein anderes Substrat besiedeln irgendwo?
Damit hängt das sicherlich auch zusammen und viele dieser Stoffe, die sind natürlich sicherlich im Boden vor allem vorhanden, dort gebunden in verschiedener Form und haben jetzt keine so hohen Anteile im Holz oder in den Substraten, die sonst von Pilzen zersetzt werden, also von Streuzersetzern oder eben den Holzzersetzern.
Wenn wir jetzt von radioaktiver Strahlung sprechen, was genau, welcher Stoff, welche Substanz wird eigentlich gemessen, wenn man da jetzt Pilze hat und die testet?
Ja, also es geht in der Regel eben um Cäsium-137 und den Gehalt dieses Stoffes, und der führt eben zu den Strahlungen, die auch analysiert werden können. Und dann schließlich spricht man eben davon, wie viel Becquerel in einer vorgegebenen Einheit, in der Regel 1 Kilogramm beispielsweise bei den Pilzen, vorhanden ist und welche Auswirkungen das dann haben kann. Und da orientiert man sich eben auch an Grenzwerten. Und eben für diese Einheit Becquerel gibt es auch Grenzwerte der EU für den Handel mit Pilzen, und der ist auf 600 Becquerel festgesetzt worden. Allerdings muss man beachten, das ist jetzt so ein Grenzwert, der erstmal im Raum steht, aber grundsätzlich muss man dazu sagen, dass man sich schauen sollte, dass man nicht zu viel Belastung auf sich nimmt. wir haben eine ganz natürliche Belastung bei uns, wenn wir einfach so auf der Erde leben. Die kann unterschiedlich hoch sein. Das hängt sehr von der Region ab. Das hängt davon ab, was man macht. Beispielsweise jetzt Piloten oder Stewardessen, die also viel fliegen, sind auch einer natürlichen Strahlenbelastung ausgesetzt. Und die werden dort sicherlich höher belastet als jetzt mit einzelnen Pilzmahlzeiten. Und bei den Pilzen ist es halt dann auch sehr unterschiedlich, eben wie ich vorhin schon angesprochen habe, welche Arten man isst, aus welcher Region die stammen und wie die dann im Einzelnen belastet sind. Also da kommt es natürlich dann auch sehr drauf an.
Hast du ein paar aktuelle Zahlen für uns? Also Arten, die man kürzlich erst getestet hat, wie das aktuell ausschaut und aus welchen Regionen die stammen? Also in welchen Regionen da besonders auffällig ist, dass Pilze strahlenbelastet sind?
Also es gibt eine sehr, sehr gute Arbeit, die ist vom Bundesamt für Strahlenschutz. Die haben das mal regional so herausgearbeitet und es gibt im Prinzip einen großen Korridor, in Anführungsstrichen, der stärker betroffen ist in Deutschland. Und der zieht sich vom Bayerischen Wald in die Alpen Bayerns hinein. Also dieser Süden, Südosten Bayerns, der ist zunächst mal am stärksten betroffen. Und da gibt es dann auch noch innerhalb dieses Bereichs die zwei Kernflächen eben im Bayerischen Wald mit hohen Belastungen und dann im Alpenstau. Da muss man auch sagen, da sind dann auch wieder relativ hohe Belastungen da.
Also genau die Region, wo man richtig schön Pilze sammeln kann, ne?
Ja, da wächst immer was und da gibt es auch hohes Angebot, sicherlich.
Wie schaut es konkret mit Belastungen einzelner Arten aus? Gibt es da aktuelle Studien?
Ja, auch da wird immer wieder was vom Bundesamt für Strahlenschutz veröffentlicht. Und ich habe jetzt zum Beispiel eine Liste hier vor mir liegen. Da fällt einem auch gleich wieder auf, es sind wieder die Mykorrhiza-Pilze, die da vorne anstehen. Und hier wird vor allem der Semmelstoppelpilz genannt. Dann haben wir aber auch den Reifpilz an Röhrlingen, den grauen Lärchenröhrling. Dann haben wir den von seiner Farbgebung ja wunderschönen violetten Schleierling. Habichtspilz, das ist ja auch so ein Stachelpilz. Maronröhrling, der am bekanntesten eigentlich unter diesen Speisepilzen ist, die sehr von Cäsium belastet werden. Und dann haben wir noch weitere Schleierlinge. Irgendwann kommen dann auch die Täublinge. Allerdings muss man da sagen, dass wir dann in der Regel schon in Regionen sind, wo die Spitzenwerte kaum noch die 600 mal erreichen. Also von den am stärksten Betroffenen sind es eigentlich die Semmelstoppelpilze und der Maronröhrling, von denen die häufig gesammelt und verspeist werden. Und aus einer anderen Studie habe ich auch mal eben gehört, dass der violette Lacktrichterling auch häufiger betroffen sein kann mit höheren Cäsiumbelastungen. Dagegen ist der Steinpilz, der ja auch ein Mykorrhiza-Pilz ist, im Verhältnis, wenn man das aus mehreren Studien betrachtet, doch immer deutlich geringer. Es gibt auch da Nachweise oder Maximalwerte, die auch mal über die 600 hinausreichen. Also auch beim Steinpilz kann das mal vorkommen. Da gibt es auch eine etwas ältere Studie von einem Umweltinstitut in München, die auch viele Messungen durchgeführt hat. Und da sind auch einzelne Nachweise gewesen beim Steinpilz, die über den 600 lagen, aber die allermeisten lagen deutlich darunter.
Und was sind so die Maximalwerte, die da erreicht werden? Also Maronröhrling hast du gerade schon gesagt, der ist da auf alle Fälle vorne mit dabei. Welche Werte erreicht der so?
Ja, in den Studien, die mir hier vorlagen vom Bundesamt für Strahlenschutz, da lagen die nur knapp um die 600. Aber es gibt auch eine aktuelle Studie, die dieses Jahr veröffentlicht worden ist, aus dem Bayerischen Wald. Und da waren bei einzelnen Fällen sogar wesentlich höhere Werte dabei. Ich meine, dass die sogar um die 10.000 lagen, wenn ich die Zahlen hier richtig interpretiere.
Okay, das ist schon eine ganz schöne Bank. Wie schaut es dann aus hier so mit Pfifferling und Co.?
Naja, auch beim Pfifferling gibt es etwas Belastungen. Und in der Gruppe der Pfifferling-Verwandtschaft wird auch immer mal wieder der Trompetenpfifferling mit benannt. Einmal habe ich gesehen, da wird eine Bezeichnung verwendet, der gelbstielige Trompetenpfifferling. Und einmal habe ich auch den Trompetenpfifferling so gesehen. Die liegen aber dann mit ihren Maximalwerten eher so um den um die 600er Marke, also sind in der Regel weniger oder nicht so stark betroffen.
Okay, den sammle ich ja ganz gern. Ich finde, der schmeckt wahnsinnig gut. Aber ich hoffe, hier so um Freising rum ist die Belastung nicht so hoch.
Und was man natürlich auch berücksichtigen muss, sind immer die Mengen, die man isst. Also sicherlich kann man so ganz grob über den Daumen sagen, ein, zwei Mahlzeiten im Jahr spielen sicherlich nur eine sehr geringe Rolle. Ich habe da eben auch so eine Berechnung vom Bundesamt für Strahlenschutz gesehen. Und da geht es darum, dass die praktisch einen Verzehr von 250 Gramm Wildpilzen pro Woche untersuchen und vergleichen. Und da kann man natürlich dann schon einiges zusammensammeln. Aber von Einzelmahlzeiten ist jetzt da keine unmittelbare Gefährdung eigentlich davon auszugehen. Also hier bei der Berechnung gehen die davon aus, dass die 1200 Becquerel haben, die man also jede Woche mit 250 Gramm essen würde. Und dann kommen die auf eine Strahlenbelastung, die jetzt hier in einer anderen Einheit gerechnet wird, nämlich, ich glaube, das heißt Millisievert. Und da sind das dann 0,2 Millisievert pro Jahr. Und im Vergleich dazu die natürliche Belastung im Durchschnitt für einen Deutschen, die liegt so bei 2,1 Millisievert pro Jahr. Das ist aber örtlich auch wieder ziemlich unterschiedlich. Also da gibt es auch Schwankungsbreiten zwischen 1 und 10 Millisievert pro Einwohner, die man ertragen muss, je nachdem, in welchen Regionen man eben lebt und aufwächst.
Ja, und auch je nachdem, wie viele Flugreisen man unternimmt, nehme ich an. Wenn die Piloten da besonders betroffen sind, dann trifft das natürlich auch auf die Passagiere zu. Also das bedeutet, aufpassen mit strahlenbelasteten Pilzen aus den betroffenen Regionen. Ja, nicht unbedingt vielleicht jede Woche ein Pilzgericht, aber es ist durchaus so, dass man diese Pilze noch essen kann, oder?
Ja, was halt das Schwierige ist, man sieht es halt den Proben ja gar nicht an. Und deswegen sollte man eine vorsichtige Zurückhaltung üben und eben, wie gesagt, nicht sagen, ich werde jetzt mich voll auf Pilze setzen und nur aus dem Bayerischen Wald, dort, wo wir die ganz hohen Belastungen finden, als Dauermahlzeit Pilze verwenden, sondern da sollte man sich ein bisschen zurückhalten und sagen, okay, die einzelnen Mahlzeiten pro Jahr, die gönne ich mir und sonst schaue ich, dass ich ein bisschen vielleicht auf Semmelstoppelpilze, Maronen, ein bisschen zurückhaltender bin und da ein, zwei Mahlzeiten, vielleicht auch drei, vier pro Jahr beschränke, je nach Region natürlich auch, aus der ich komme. Für andere Regionen, muss man sagen, scheinen die Daten darauf hinzuweisen, dass da wirklich die Belastungen relativ gering sind, also dass man da kaum Schwierigkeiten haben darf. Und das betrifft ja eigentlich die überwiegenden Teile Deutschlands.
Ja, dieses Band, das sich da vom Bayerischen Wald zu den Alpen rüberzieht, das ist zurückzuführen auf ein Regenband, das sich damals nach dem Reaktorunfall über Deutschland bewegt hat, oder?
So sehe ich das auch, wobei man nicht vergessen darf, also gerade, glaube ich, im Bayerischen Wald haben wir auch eine sehr hohe natürliche, geologisch begründete Grundstrahlung. Also das hat sich eben da zusammen aufgebaut.
Okay, verstehe. Dann noch schließlich meine letzte Frage an dich. Gibt es in der Höhenzonierung Höhenstufen, die weniger belastet sind als andere? Also zum Beispiel ist es in den Hochlagen stärker belastet als in den Tieflagen oder so?
Oh, da bin ich überfragt. Genaue Ergebnisse kenne ich da nicht aus dem Papier, das ich entdeckt habe, eben von der Frankfurter Pilzgruppe. Da habe ich unterschiedliche Ergebnisse gesehen. Also auf der einen Seite hatten die, glaube ich, in einigen Teilen des Bayerischen Waldes in den Hochlagen die stärkeren Werte und bei anderen war es eher umgekehrt wohl offensichtlich der Fall. Also ganz allgemein habe ich die Tendenz nicht gesehen.
Okay, also bei prinzipiell höherer Belastung ein etwas heterogenes Bild. Ja, Tschernobyl ist für mich ja immer ein sehr, sehr faszinierender Fall. Ich habe neulich im Tintling einen Artikel gelesen zum Thema Pilze im Weltall. Da gab es ein Experiment auf der ISS und da wurde auch berichtet, und das war bei mir irgendwo im Hinterkopf, aber ich habe das irgendwo vergraben, dass in diesem oder an diesem verunfallten Tschernobyl-Reaktor ja eine ganze Reihe von Pilzen nachgewiesen sind. Und ich habe ein bisschen recherchiert. Es ist tatsächlich so, dass mit Stand 2004, also nach 15 Jahren Forschung, insgesamt ungefähr 200 Pilzarten im Umfeld dieses Tschernobyl-Reaktors nachgewiesen waren. Also das heißt, in einem Umfeld, das sehr, sehr stark strahlenbelastet ist. Und man hat da natürlich weitergehende Untersuchungen gemacht mit diesen Pilzen. Also das sind vor allem natürlich Mikropilze, sowohl aus der Gruppe der Ascomyceten als auch aus der Gruppe der Basidiomyceten. Und man hat dann untersucht, woran liegt das, dass diese Pilze so gut mit dieser radioaktiven Strahlung zurechtkommen, und hat festgestellt, dass das zu einem großen Teil melanisierte Pilze sind. Und Melanin ist ja ein dunkles Pigment, das wir, sag ich mal, auch von anderen Pilzen kennen, die besonders UV-strahlungsresistente Sporen bilden oder ähnliches, oder auch der Hallimaspeisbild beispielsweise mit seinen Rhizomorphen, die ja ebenfalls melanisiert sind und dadurch besser gegen Strahlung geschützt sind. Und da hat man eine ganze Reihe von Experimenten durchgeführt und hat zum Beispiel festgestellt, dass Pilze aus dem Umfeld dieses Reaktors teilweise radiotropes Wachstum zeigen. Das bedeutet, wenn man die in Experimenten einer Strahlungsquelle aussetzt, dann zeigen die ein gerichtetes Hyphenwachstum in Richtung dieser Strahlungsquelle. Und das ist natürlich ganz besonders interessant, weil man sich fragt, warum tun die das und was haben die von dieser Strahlung? Und inzwischen glauben manche Forscher, dass diese Pilze nicht trotz der Strahlung dort wachsen, sondern genau wegen dieser Strahlung. Und sie vermuten, dass diese Pilze eine Möglichkeit gefunden haben, mithilfe ihres Melanins aus dieser Strahlung Energie zu gewinnen. Und das ist natürlich ein Riesending, ne? Weil Pilze ja an sich heterotrophe Organismen sind und eine Möglichkeit, aus Strahlung Energie zu gewinnen, ähnlich wie bei der Photosynthese, würde ja darauf hindeuten, dass wir da eine Möglichkeit der autotrophen Ernährung haben. Das ist alles noch Gegenstand der Forschung. Also man hat noch nicht herausgefunden, bis in die letzte Konsequenz, ob das tatsächlich so ist und wenn ja, wie es funktioniert. Man vermutet, dass es ein ähnlicher Prozess ist wie die anaerobe Atmung. Und dann hat man versucht, in einem Experiment auf der ISS diesen Strahlenschutz, den diese melanisierten radiotrophen Pilze offensichtlich haben, zu nutzen. Denn wenn man den Mars besiedeln will, und offensichtlich will man das, was ich nicht ganz verstehen kann, aber gut, wenn man den Mars besiedeln will, dann hat man das Problem, dass die kosmische Strahlung sehr hoch ist und dass man einen Schutz gegen diese Strahlung braucht. Und man hat also auf der ISS Pilze, und jetzt muss ich kurz nachschauen, Cladosporium, glaube ich. Das ist ein Ascomycet aus der Gruppe der Dotideomycetes. Cladosporium spherospermum. Da hat man eine 1,7 mm dicke Schicht wachsen lassen, und diese Schicht hat die Strahlung tatsächlich um gut 2% im Vergleich zur Kontrolle reduziert. Man hatte also einen Dämpfungseffekt, der signifikant war. Und man hat dann also berechnet, wenn man von einer linearen Dämpfung ausgeht, dass man eine 21 cm dicke Schicht aus Cladosporium-Hyphen bräuchte, um auf der Marsoberfläche eine Komplettdämpfung dieser kosmischen Strahlung zu erreichen. Das ist natürlich, also 21 cm dicke Pilzschicht, es klingt nicht so wahnsinnig realistisch, aber nach den Berechnungen dieser Forscher könnte man das Ganze auf 9 cm reduzieren, wenn man Equimolar mit Melanin und Marserde mischt. Also ein ganz, ganz spannendes Experiment. Die praktische Anwendung lässt noch auf sich warten. Ich bin sehr gespannt, aber ich finde das extrem interessant, dass also Pilze da eine Möglichkeit gefunden haben, nicht nur im Weltall zu wachsen, sondern auch sich dieser kosmischen Strahlung oder dieser Gammastrahlung zu erwehren. Und besonders interessant wäre es natürlich, wenn sich bestätigt, dass die Pilze, die im Bereich Tschernobyl wachsen, tatsächlich eine Möglichkeit gefunden haben, diese Strahlung für sich zur Energiegewinnung zu nutzen. Also man hat tatsächlich gezeigt, dass diese Pilze ein schnelleres Wachstum und eine erhöhte Biomasse zeigen, wenn sie Strahlung ausgesetzt sind im Vergleich zu nicht bestrahlten Pilzen. Also ganz, ganz spannender Punkt hier.
Naja, und eine Geschichte fällt mir natürlich noch ein. Ein Pilz, der weniger eine Rolle spielt bei so Speisepilzen oder so, aber der auch insgesamt jetzt für die Lebensmittelgeschichte nicht ganz unerheblich ist, das ist der Hirschtrüffel. Also, was viele nicht wissen, auch in Mitteleuropa, auch bei uns gibt es relativ viele unterirdisch wachsende Pilzfruchtkörper, die man so landläufig insgesamt als Trüffel bezeichnet. Es sind jetzt nicht die Perigot-Trüffel, die man aus Südfrankreich oder Italien kennt und die als Speisepilze sehr geschätzt werden. Der Hirschtrüffel beispielsweise ist überhaupt nicht als Speisepilz zu empfehlen. Also es geht gar nicht. Wächst sehr gerne in Fichtenwäldern und den kann man übrigens anhand eines Parasiten, der auf diesem Hirschtrüffel wächst, durchaus orten im Wald. Also man sieht diesen Parasiten, das ist so eine kleine Keule, die schwarz aus dem Boden dann herauskommt. Und wenn man dem nachgräbt und den verfolgt, der hat so weiß-gelbe Rhizomorphen, dann kommt man auch auf den Hirschtrüffel. Und diese Hirschtrüffel, die sind ganz, ganz massive Sammler. Also die liegen noch weit über den anderen bisher erwähnten Arten, sind auch Mykorrhizapilze, also auch wichtige Partner für die Bäume. Und auf der anderen Seite als Leckerbissen von Wildschweinen sehr gefragt. Also man kann das beobachten, dort wo gerne Hirschtrüffel wachsen, da wühlen die Wildschweine den Boden auf und suchen ganz gezielt nach diesen Hirschtrüffeln. Und wenn die Wildschweine zu viel von dem Hirschtrüffel fressen, dann nehmen die natürlich auch das Cäsium auf und dann kann es wirklich so sein, dass die Wildschweine, wenn die dann geschossen sind, nicht mehr geeignet sind für den Verkauf. Also in vielen Regionen müssen die Wildschweine deswegen auf ihre Cäsiumbelastung hin überprüft werden. Und gerade wenn die Fruchtkörperreife voll im Gange ist, die so richtig duften und von den Wildschweinen aktiv gesucht werden und gefressen werden, dann können die Belastungen eben so hoch sein, dass die Wildschweine für den menschlichen Verzehr dann nicht mehr geeignet sind.
Ja, Pilz und Radioaktivität, ein brandheißes Thema auf alle Fälle, auch so viele Jahre nach Tschernobyl immer noch. Auch wenn wir jetzt hier vielleicht leichte Entwarnung gegeben haben, ist es trotzdem so, dass man da immer darauf achten sollte und es mit den Pilzmahlzeiten speziell in den betroffenen Regionen vielleicht nicht übertreiben sollte. Ja, damit sind wir am Ende unserer Folge. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und wir hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Servus aus Bayern.
Genau. Ciao.